Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit Anfang April steigt in Deutschland trotz Kontaktsperre wieder die Mobilität. Also mehr Menschen gehen nach draußen, mehr fahren wieder Auto. Und gleichzeitig sinkt die Angst vor dem Virus. Das zeigen Umfragen. Und nun schlägt auch noch ein wissenschaftlicher Expertenrat der Nationalakademie Leopoldina der Regierung vor, den sogenannten Shutdown nach und nach wieder aufzuheben. Getagt wurde über Ostern. Einer der Teilnehmer war der Münchner Soziologe Professor Armin Nassee. Herr Nassee, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Karkowski.
Angela Merkel sagt, sie will die 19 Seiten der Leopoldina womöglich zur Grundlage ihres Handelns machen. Zunächst im Corona-Kabinett, im Bundeskanzleramt. Morgen dann bespricht sie das Ergebnis mit den Ministerpräsidenten der Länder. Bevor wir über Ihre Empfehlungen reden, Herr Nassee, können Sie erklären, warum die Deutschen der Regierung bislang nahezu ohne zu protestieren gefolgt sind in diese Corona-Schutzmaßnahmen?
Also wenn das jemand vorher vorhergesagt hätte, dass es tatsächlich so gut wie keine Proteste und kaum Gegenrede gegen so radikale Maßnahmen, die ja tatsächlich nicht nur abstrakt Verfassungsnormen, man könnte sagen, betreffen, sondern auch sehr konkret das Leben der Menschen, das Alltagsleben der Menschen betreffen, hätte man das niemals zu denken gewagt, dass so etwas, ja man könnte fast sagen, so butterweich tatsächlich möglich ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass, wenn man nach den Bedingungen von Protest fragt, offenbar mehr da sein muss als nur ein Unbehagen, sondern es scheint so zu sein, dass die deutsche Bevölkerung tatsächlich diese Maßnahmen für angemessen hält, sich daran zwar reibt, aber durchaus sieht, das hat durchaus einen Sinn. Man hat nirgendwo das Gefühl, dass es um Willkür des Staates oder Ähnliches geht. Und so kann man wahrscheinlich erklären, dass das bis jetzt ohne sehr großen Widerspruch gelungen ist, selbst wenn natürlich es an den einen oder anderen Stelle knirscht, das ist klar.
Womit wir bereits bei Ihrem neuen Buch sind, das morgen erscheint, das heißt das große Nein über Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protestes. Sie schreiben darin, das Nein sei in Demokratien für gewöhnlich institutionalisiert, etwa in Form der Opposition in den Parlamenten. Erst wenn sich Menschen dort mit ihrem Nein nicht mehr repräsentiert fühlten, käme es zum Protest. Ist das so?
Das ist die Hauptthese oder eine der Hauptthesen. Also ich würde ja sogar noch weitergehen und sagen, dass in Kommunikation eigentlich das Nein schon eingeschrieben ist. Man kann zu jedem Satz auch Nein sagen. Das Ja ist viel einfacher, das Nein ist viel anspruchsvoller. Aber in der Tat, also Demokratien, liberale Gesellschaften, man könnte sagen moderne, komplexe Gesellschaften, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht nur einfach stromlinienförmig alles machen, linear, was zu tun ist, sondern dass sie das Nein irgendwie institutionalisieren müssen. Also in Oppositionen, Sie haben es genannt, aber auch in Gerichten. Verfahren muss der Gegner gehört werden, die gegnerische Partei. Wir versuchen, Kinder und Jugendliche so zu erziehen, dass sie auch mal Nein sagen können, kritisch sein können. Das ist eigentlich eingeschrieben. Und wenn dieses Nein, dieses institutionalisierte Nein nicht ausreicht, wem auch immer, ja, der ganzen Bevölkerung, bestimmten Gruppen, bestimmten Interessengruppen, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit von Protest. Und an dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, sehen wir, das ist bis jetzt noch nicht der Fall.
Ein paar wenige haben ja ganz vorsichtig doch ein Nein versucht zu den Schutzmaßnahmen. Der Rechtsphilosoph Uwe Volkmann etwa, der darauf hinwies, nicht der Schutz des Lebens sei höchstes Gut im Grundgesetz, sondern ein Leben in Würde. Was glauben Sie, warum nicht mehr Intellektuelle laut über Alternativen zum sogenannten Shutdown nachgedacht haben?
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es offensichtlich so viele gangbare Alternativen gar nicht gegeben hat. Ich würde auch solch eine Stellungnahme, die ja durchaus etwas für sich hat, jetzt gar nicht als Protest beschreiben. Das ist eine kritische Stellungnahme, die es natürlich von Verfassungsrechtlern gegeben hat. Es gibt auch kritische Stellungnahmen zum Beispiel von Menschen, die aus dem sozialpädagogischen Bereich wissen, welche Kosten der Shutdown für Familien produziert, vor allem für Familien, die zu den eher nicht privilegierten Milieus der Gesellschaft gehören. Aber das ist ja sozusagen das normale Verarbeiten. Das Interessante wäre ja, ob Protest dann tatsächlich heißt, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass überhaupt richtige Entscheidungen getroffen werden können. Man, es ist ja spannend, dass wir im Moment die Stunde eigentlich der Exekutive haben. Die Parlamente, in denen das Nein institutionalisiert ist, sind bis jetzt nicht wirklich gehört worden und dort sind auch die Oppositionen bis jetzt nicht laut. Ich bin mir sicher, sobald wir darüber nachdenken, aus dem Shutdown wieder rauszugehen, werden die Kontroversen größer und dann wird es auch Protestpotenziale geben.
Dafür ist jetzt eine Art Expertenparlament gefragt worden. 26, glaube ich, Forscher aus diversen Fachrichtungen, zusammengerufen von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Sie waren einer davon und haben dann als Mitglied dieser Expertenkommission tatsächlich Empfehlungen gegeben, wie es weitergehen soll. 19 Seiten hat dieses Papier. Wie sind diese Diskussionen abgelaufen über Ostern?
Das ist ein sehr interdisziplinäres Gremium, das auch ein bisschen länger als nur über Ostern getagt hat. Ein interdisziplinäres, das heißt also mit Vertreterinnen und Vertreter sehr unterschiedlicher Disziplinen. Und wir haben uns natürlich je nach den Disziplinen auch Gedanken darüber gemacht, wie eine Lockerung der Maßnahmen aussehen könnte. Das heißt nicht, dass der Vorschlag dieses Gremiums darin besteht, übermorgen damit zu beginnen, sondern das ist eigentlich der Versuch zu zeigen, dass man vorher darüber nachdenken muss, wie man so etwas tatsächlich sensibel angehen kann. Wenn man das Papier in seiner Substanz auf den Begriff bringen will, würde ich sagen, und das war in allen Disziplinen eigentlich ein großer Konsens, dann ist es, dass es ein gestuftes, ein langsames, vor allem ein Verfahren sein muss, das erst dann einsetzen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt also, wenn die Infektionszahlen tatsächlich sich auf einem bestimmten Niveau einpendeln und man davon ausgehen kann, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, dann muss man mit einzelnen Schritten beginnen. Und das haben wir interdisziplinär versucht aufzuschreiben. Wir sind da sehr vorsichtig. Niemand behauptet, dass man von jetzt auf gleich die Dinge verändern muss. Wichtig ist, und das finde ich persönlich auch mit das Wichtigste, dass es ein starkes Monitoring solcher Maßnahmen geben muss. Man muss ziemlich genau beobachten, zum Teil mit digitalen, zum Teil mit analogen Mitteln, zum Teil mit Begleitforschung, ob die Maßnahmen positive oder negative Auswirkungen haben. Wir sind also noch lange nicht über den Berg und das sagt das Papier eigentlich mit, aber man muss ja irgendwie vorbereitet sein, wie man aus diesen starken Einschränkungen wieder herauskommen kann.
Sie haben eine Reihenfolge empfohlen, aber keinen Zeitplan festgelegt, das soll die Politik machen. Wurde denn auch mal gestritten in diesem Expertengremium, zum Beispiel über die Frage der Maskenpflicht? Denn bislang ist ja gar nicht klar, woher die ganzen Masken kommen sollen, die wir dann künftig in Bussen und anderswo im öffentlichen Verkehr tragen sollen.
Ja, wir haben schon deshalb nicht gestritten, weil wir ja nicht die politischen Entscheidungen treffen können. Aber es ist natürlich ein Anlass dazu, wenn wir sagen, wir bräuchten eigentlich in bestimmten Situationen eine Maskenpflicht und müssen dann feststellen, dass es aus administrativen oder sonstigen Gründen offenbar nicht genug Material gibt. Das sind die politischen Entscheidungen, die nun tatsächlich zu treffen sind. Vielleicht hätten manche davon früher getroffen werden müssen. Wir können als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja eigentlich nur dazu beitragen, zu sagen, was können wir eigentlich verantwortbar an Formulierungen anbieten, in welche Richtung man gehen muss, um dieses Problem zu bewältigen. Die politischen Entscheidungen, die hängen in der Tat an Ressourcenfragen, die hängen an Fragen, was tatsächlich möglich ist. Die hängen natürlich auch am politischen Prozess. Man darf nicht vergessen, dass diese Entscheidungen ja nicht im luftleeren Raum getroffen werden, sondern tatsächlich politisch durchgesetzt werden müssen. Also das ist ein sehr komplexes Geschehen, mit dem wir da zu tun haben. Das Leopoldina-Papier versucht, ein paar Schneisen zu schlagen, in welche Richtung das gehen kann, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden können. Also etwa, man hat sich ja in der öffentlichen Diskussion jetzt stark auf die Schulempfehlungen kapriziert. Da kann man in der Tat das eine oder andere Detail auch anders sehen. Und das ist ja das Interessante an solchen Geschichten. Auch Wissenschaft kann ihnen keine Eindeutigkeiten vermitteln, sondern aus Fachkompetenz nur anbieten, dass man über bestimmte Dinge nachdenken muss. Eines heißt zum Beispiel, dass auch wenn man Schulen öffnet, man auf die Kontakthäufigkeit achten muss. Und dann muss man sehen, wie das umzusetzen ist.
Dann danke ich für dieses Gespräch dem Münchner Soziologen Professor Armin Nassi. Sein neues Buch über Eigendynamik und Tragik des gesellschaftlichen Protests heißt Das große Nein und erscheint morgen. Herr Nassi, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, sehr gerne.